Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Ich grüße dich, mein lieber Atze, mein lieber Atze.
Ja, lieber Atze,
wie schreibt ja einer den Professor Emeritus für Kompetenz, den Geisterjäger der Schürzen und Herzen? Das hat mir sehr gut gefallen. Den Lampion der Erleuchtung, den Bademeister des Grauens, die Trockenhaube der Erleuchtung.
Ach Gott, ich bin aber gar nicht emeritiert. Ich bin doch noch voll im Saft und im Amt.
Ja, du bist noch voll im Saft und du bist noch voller Saft und und im Amt.
Ja, wenn ich immer, wenn ich ein Echo brauche von dem, was ich sage, dann fahre ich in die Alpen, ja? Dann telefoniere ich nicht mit dir.
Dann fährst du in die Alpen, ja, dann telefonierst du nicht mit mir.
Wieso wiederholst du alles, was ich sage?
Ja, weil das so ein Scheiß ist, den du da laberst.
Ja, aber ich meine, nur weil dir nichts einfällt, wiederholst du, das fällt mir schon lange auf. Die ganze Zeit wiederholst du, wenn ich sage, das ist gut.
Was? Die verstehe ich gerade nicht.
Ja.
Du bist so ein bisschen auf Krawall gebürstet. Hat Mutti dich nicht gemolken oder was ist los? ich weiß doch, wie ich dich beruhigen kann. So.
Sehr gut, sehr gut. Nein, aber man weiß ja, bei wenig Sex fallen einem die Haare aus und insofern siehst du ja, alles in Ordnung.
Ja, das Problem ist ja...
Ein Problem, du hast ein Problem.
Nee, das Problem ist ja nur, dass du mal wieder lügst, denn du weißt ja ganz genau, wie viele Haare ich am Körper habe.
Gut, gerettet. Ich grüße dich, meine liebe Cousine, mein lieber Till.
Ja.
Und liebe Cousinen, begrüßt auch mit mir die große Stimme aus Hamm, der Hochtalentierte, der Vernunftsbegabte, die, ich würde sagen, Fackel der Freiheit, den Steigbügelhalter der Natürlichkeit, den Schulsprecher der klassenlosen Gesellschaft und Vorkämpfer des bedingungslosen Grundeinkommens, Till Edward von der Hoheneder.
Das letzte hat mir gut gefallen, mit dem Grundeinkommen. Das finde ich gut.
Ja, du bist halt eine faule Sau, ne?
Das ist richtig. Und? Da muss ich leider selber lachen. Und ich finde, es kann ja nun wirklich, Leute, bitte, jeder 5 Mille im Monat, dann haben wir es doch.
Ja.
Dann ist doch der Neid raus aus der Gesellschaft, oder?
Ja, vielleicht, ne? Wir sind sehr neidbegabt, wir Deutschen. Ich fürchte, das wäre auch mit 50.000 im Monat noch nicht vom Tisch.
Nein. 50.000 im Monat. da wird's aber auch schon eng. Zweimal in der Woche dann ins Restaurant gehen, das wird dann allerdings ein bisschen haarig werden. Aber komm, ich meine, dann geht man einfach nur einmal essen.
Richtig. Um Hans-Hubert Vogts, auch Berti Vogts, den Terrier von Bökelberg zu zitieren,
mehr als zwei Schnitzel mittags kann man nicht essen.
Sag mal, haben wir eigentlich jemals diese legendäre Geschichte mit Hans-Hubert Vogts und seiner Monika und erst haben wir gekuschelt und gestreichelt, haben wir dir schon erzählt hier eigentlich?
Ich glaube nicht. Im Zweifel wird's das nochmal vertragen, glaube ich, ne?
Ja, im Zweifel plädiere ich darauf, dass du diese Wahnsinnsgeschichte nochmal erzählst, weil die hat mich schon so zum Geiern gebracht.
Ich versuche sie mal ganz komprimiert zu erzählen. So für
wenn
alle,
wir schon bei Berti sind.
Für alle Cousinen und auch männliche Cousinen. Berti Vogts war damals der sogenannte Nationaltrainer Schottlands.
Der sogenannte. Ja, sehr schön.
Und seine Frau namens?
Monika.
Monika. War auch ab und zu mit in Schottland, aber war auch gern mal zu Hause in der Heimat. Und sie hatte irgendwann einen Liebhaber, was keiner wusste. Ja. Und dieser Liebhaber war, um die Bildzeitung zu zitieren, Jakob F. in Klammern Jockey.
Ja.
Kölner Frohnatur, nicht groß
das
von
heißt,
der Statur, weil Jockey eben.
Ja, klein, aber sehr sattelfest.
Genau, und ein Pimmel wie ein Pony. So.
Da haben wir es doch wieder, das P-Wort, super,
ja,
haben wir das schon mal abgehakt.
Pimmel wie ein Pony wird die heutige Folge heißen, ja? So, machen wir einfach weiter.
Hilfe.
Also,
Hilfe.
Sie hatte einen Liebhaber und Berti war natürlich sehr beschäftigt mit der schottischen Nationalmannschaft. Man weiß ja, aus eigenen Erfahrungen mit Nationalmannschaften gibt es immer viel zu tun. Jetzt hatte Jakob F., Jockey, Frohnatur aus Köln, gut gewachsen, hatte Monika Vogts erpresst und hat gesagt, entweder Monika, du zahlst mir, jetzt denkst du natürlich, jetzt kommt eine Riesensumme, wenn diese 100.000, entweder du zahlst mir 5.000 Euro oder ich gehe zur Bild-Zeitung. So, Monika hat nicht bezahlt.
Gott,
Jakob ging zur Bild-Zeitung und dann war die Schlagzeile vorne, erste Seite, riesengroß, halbe Seite, sorry Berti, ich habe mit deiner Frau geschlafen.
Wahnsinn.
Und jetzt stelle ich mir vor, in Schottland sitzt Berti Vogt, schlägt die Bild-Zeitung auf, die Deutsche, und denkt sich, ja, mit meiner Frau geschlafen, ja und? Habe ich doch auch. Nein,
ja.
Dann ist Jakob F. ist durch alle Talkshows getingelt und dann wurde er gefragt, ja, Herr F., erzählen Sie doch mal, wie war das denn so? Wie kam das so mit der Frau Vogt? Und hat er erzählt, ja, in seinem kölschen Idiom. Ja, erst haben wir gekuschelt, dann haben wir gestreichelt. Und dann ist er zu ihr gekommen. Und dann wird nachgefragt. Sie hatten also Sex mit Frau Vogts? Und er antwortet, das ist richtig, ich hatte Sex mit Frau Vogts. Und er bleibt aber auch bei Frau Vogts. Er sagt nicht mit Moni oder Monika oder
nein,
mit meinem Schatzi, ich hatte Sex mit Frau Vogts.
Okay, falls wir diese Geschichte schon mal erzählt haben, tut es uns leid. Ich persönlich könnte die in 20 Folgen nochmal hören.
Ja, das ist ähnlich wie unsere Doradengeschichte.
Ja,
die haben wir uns, glaube ich, gegenseitig schon 30 Mal erzählt und wir lieben sie immer noch.
Das ist richtig, ich hatte Sex mit Frau Vogt. Das ist auch einfach ein super Satz, den kann man einfach auch so mal ab und zu vor sich hin sagen. Jetzt, mein Lieber, wenn wir schon beim Thema Fußball sind, dann lass uns gleich auf die Zuschauerpost von Cousine Robert kommen.
Ach so, ja, hast du das Spiel gesehen? Das Spiel aller Spiele, die Mutter aller Schlachten.
Ich habe, glaube ich, die letzten 20 Minuten gesehen. Also das glaube ich nicht, nur das weiß ich sogar.
Das Tor war schon gefallen.
Dann habe ich 20 Minuten nochmal reingeguckt, habe dann wie üblich festgestellt, dass mich das mal überhaupt gar nicht interessiert, war aber alleine im Wohnzimmer und habe dann so ein bisschen Tonleitern auf der Gitarre geübt.
Och, das
und,
ist auch wichtig.
Ja. Gegenfrage, lieber Atze, hast du das Spiel gesehen und wenn ja, wie lange und hast du Tonleitern dabei geübt?
Also, ich darf mal Nobby Dickel zitieren vom BVB, der Held von Berlin. Der hat bei so einer Gelegenheit, als ich gefragt habe, hast du das Spiel der Bayern gesehen? Das ist schon Jahre her, da ging es, glaube ich, gegen Madrid und da haben die Bayern echt gut gespielt. Da hat er meinen Arm genommen, fest zugedrückt, hat gesagt, ich gucke so einen Scheiß nicht. Da habe ich gesagt, ja, die haben aber wirklich sehr gut gespielt. Da hat er noch fester gedrückt, hat gesagt, du verstehst mich nicht, ich hasse die wirklich.
Oh Gott.
Ja, Nobby ist BVB durch und durch. Ich glaube, der hat schwarz-gelbes Blut.
Ja.
Also, was ich ganz spannend fand, das wird wahrscheinlich keinen Bestand haben, jetzt bei der Champions League, aufgrund der Corona-Nummer mussten sie die Endrunde, also Viertelfinale, Halbfinale und so weiter, mussten sie ja im K.O.-Modus spielen.
Ja.
Und das gefällt mir gut, weil jedes Spiel das Ende sein kann und immer so eine Endspielatmosphäre ist. Werden sie aber nicht weiter so beibehalten nach Möglichkeit, weil du hast natürlich, wenn du die doppelte Anzahl ungefähr der Spiele hast, hast du viel mehr Werbemöglichkeiten. Und da diese Fußballverbrecherorganisation UEFA natürlich jeden Cent mitnehmen will, wird leider dieses K.O.-Verfahren nächstes Jahr sicher wieder über die Kante fliegen. Das mal so vorweg.
Ja. Okay.
Dann fand ich bemerkenswert, dass in der Runde der letzten vier waren mit Nagelsmann, mit Tuchel, mit Hans-Dieter Flick drei deutsche Trainer vertreten.
So, aha.
Ist sowieso auffällig, ne? Nehmen wir mal Klopp noch dazu.
Flick, Hansi Flick, der hat ja wenigstens aus Anstand noch ein L im Namen. Ne? Aber der Nagelsmann.
Der Nagelsmann, der schämt sich ja wofür gar nicht. Wobei das Spiel gegen PSG, Paris Saint-Germain, da hatte er einen Anzug an, so einen leicht karierten Anzug. Und mein alter Kumpel Mehmet Scholl ließ sich doch vor dem Mikrofon dazu hinreißen, zu sagen, er hätte das Gefühl, dass Nagelsmann sein altes Sofa erschossen hätte.
Okay. Ne? Ja. Also drei deutsche Trainer unter den letzten vieren sozusagen.
Genau, genau. So. Fand ich bemerkenswert. Ja, hat es glaube ich noch nie gegeben und ist ja schon mal, zeigt ja jetzt schon mal, unabhängig von allem, was so drumherum ist, dass da auch eine gewisse Qualität ist im deutschen Trainerlager. Wie gesagt, man kann ja Klopp als großartigen Trainer noch hinzurechnen, dann stehen wir schon ganz gut da. Und jetzt kommen wir mal zu diesem Endspiel. Und zwar hatte ich vorher, und das war als die Bayern, das muss ja das Halbfinale gewesen sein, war das? Oder Viertelfinal, haben sie gegen Barcelona gespielt. Und da habe ich mich hier hinreißen lassen, zu sagen, ich hoffe, Barcelona gewinnt, weil ich hasse die Bayern. Und
das ist richtig.
Da hat uns Cousine Robert was zugeschrieben und zwar richtig gut geschrieben. Das muss ich mal schon mal vorneweg sagen. Er hat sehr, sehr gut geschrieben. Und
du meinst fehlerfrei?
Ja, und auch gut formuliert, fand ich. Ja. Deswegen lass es mich doch bitte einmal vorlesen.
Trag das doch bitte einmal vor.
Till, wenn du das so sagst, kann ich dir diese Bitte nicht abschlagen.
Ich danke dir, lieber Atze.
Ja, das steht ja auch. Lieber Atze, ich bin enttäuscht und hätte dir wirklich mehrfachliche Anerkennung als vor allem Fan des Fußballs zugetraut. Na, immerhin, er hat mir was zugetraut. Ich bin FC Bayern-Fan, ich bin FC Bayern-Sympathisant, seitdem ich 13 war. Immerhin seit 26 Jahren. Und daher finde ich es schade, dass du in einem internationalen Wettbewerb allein aus Missgunst, in Klammern Hass ist ein sehr starkes Wort, hast du recht, Robert, eher dem FC Barcelona den Sieg wünscht als dem FC Bayern. Wenn man, an der Stelle bin ich schon überfragt oder überfordert, sagen wir mal überfordert, wenn man deutscher Fußballfan ist, dann ist es sportsmännisch den Jungs, die nicht zuletzt auch in der DFB-Auswahl den deutschen Fußball repräsentieren, den Triumph über andere europäische Teams zu wünschen. Ja, und das ist so eine Stelle, Robert, das finde ich zu nationalistisch, ne?
Das finde ich auch.
Wenn ich es jetzt anders sprechen würde, wenn man deutscher Fußballfan ist, dann ist es sportsmännisch, ne, den Jungs nicht zuletzt. Der Triumph über andere europäische Teams, ja, über andere Nationen hätte ich auch gleich schreiben können. Es war erstmal, muss ich voranführen, es war kein Länderspiel. Und auch bei Länderspielen.
Ja, und er hätte schreiben sollen, ich bin der Meinung, dass man, also Mann finde ich auch schon immer, wenn man deutscher Fußballfan ist, dann muss man so und so ticken. Das finde ich auch schon immer eine starke Aussage.
Ja, wieso kann ich nicht Fan vom Ajax Amsterdam sein, um einen ganz sympathischen Verein zu bringen? Oder Liverpool, also was Kloppo da mit Liverpool macht, da kann ich doch, ich kann doch Fan dieses Fußballs sein. Ich halte es sowieso für bedenklich, Fan eines Vereins zu sein. Wenn du Fan eines Vereins bist, wovon bist du denn dann Fan? Von dem Rasen, von dem Stadion, vom ersten Vorsitzenden? Von was bist du Fan?
Naja, wahrscheinlich bist du ja Fan von dem Team und seiner Art, Fußball zu spielen.
Ja, aber es heißt doch immer, ich bin zum Beispiel Fan von Bayern München, durch dick und dünn. Das heißt, wenn die eine Scheißmannschaft haben, bin ich ja immer noch Fan von Bayern München.
Ja,
das heißt, das ist ja unabhängig von der Mannschaft. Das heißt wiederum, entweder finde ich den Vorstand so toll, das Stadion, oder das, kennst du das Lied, nennt man das Vereinshymne? Ja, ich glaube ja, von Bayern München. Bayern München, Stern des Südens.
Stern des Südens? Ach du Scheiße.
Bayern München, Stern des Südens. Jetzt kommt's, du wirst niemals untergehen. Das ist so eine Mischung aus Robinson Club Song und Wolle Petri.
Pizza, Pommes und Spaghetti. Ja,
Pizza, Pommes und Spaghetti. Klingt ungefähr so. Bayern München, Stern des Südens. Pizza, Pommes und Spaghetti. Also sie haben wirklich, ich war mal eingeladen in der Allianz Arena und da haben die diesen Song gespielt und ich habe gedacht, die wollen mich verarschen.
Es ist immer schwierig mit diesem Fansein, ne? Das ist, jeder weiß natürlich jetzt durch unser Podcast, dass ich natürlich auch als junger Mensch ein großer Freund von Borussia Mönchengladbach war.
Ja.
Diese Sympathie hat sich bis heute gehalten.
Da sagt komischerweise auch nie einer was gegen, ne? Du sagst ja, irgendwo, ich bin Fan von Mönchengladbach und jeder sagt auch, das ist ja schön.
Ja, ja, das ist schön. Ne? Fan ist man natürlich, die findet man gut. Ich habe die damals gut gefunden, weil die so toll Fußball gespielt haben. Ne? Weil die, da ging's nach vorne, da ging's ab, viele Tore. Das war mir einfach sympathisch, dieses Fohlen-Feeling. Ne?
Ja,
man hat nicht so viel Kohle, aber man macht das Beste draus und die stürmen alle nach vorne. Das hat auch immer so ein bisschen Underdog-Mentalität, mit der man mich immer kriegen kann, natürlich.
Ja, ne? Ja.
Dieses richtig Fan sein und rumschreien und das hat sich mir nie so richtig erschlossen. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das fällt ja auch im Moment so ein bisschen flach, ne?
Das Stadion. Ja, ja, auch. Ja. Ich fand das eher immer beunruhigend, auch dass die sich gegenseitig aufs Maul hauen und sowas alles und sich niederbrüllen. Und das ist so ein bisschen.
Ja, es geht weiter mit der Mail. Also es geht darum, ich soll eben, wenn ein deutsches Team da spielt, soll ich für das deutsche Team sein. Und ja, bei aller Liebe, ey. So viel Nationalismus traue ich mir nicht zu. Und wenn dann Coman das Siegtor schießt, Coman Franzose, Thiago Franzose, Lewandowski Pole, Alphonso Davies ist, glaube ich, Kanadier, Alaba ist Österreicher, da weiß ich nicht mehr ganz genau, auf welcher Seite ich jetzt die Daumen drücken soll. Naja, egal. Wenn du erzählt hättest, weil ich ja zu Barcelona gehalten habe, Messi und der Stegen haben schon in der Halbzeitpause resigniert, dann müsstest du sogar umso mehr für Bayern sein. Mit erhobenem Haupt bis zur letzten Minute zu kämpfen, selbst wenn man am Ende verliert, auch das zählt zur wahren Größe. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Wenn die anderen Teams in der ersten Bundesliga es genauso könnten, wie zum Beispiel Bayern, ne? Wenn zum Beispiel in der Vergangenheit die Weichen anders gestellt worden wären, dann hätten sie es genau so gemacht. Ja, absolut. Also, da ziehe ich sogar den Hut vor, wie das Management von Bayern München, auch wenn es mit Verbrechern besetzt ist, das gemacht hat.
Zum Teil mit straffällig gewordenen Menschen besetzt ist. Also er schreibt ja hier, ein Primus zu hassen ist töricht. Das, da erinnere ich mich an die Schule. Da habe ich das. er hat ja in so vielen Sachen recht. Man ist immer nur versucht, aus komödiantischen Gründen einfach zu sagen, sorry, aber den Primus hat man doch früher einfach an den Kartenständer gehängt, oder?
Ja, genau. Oder mit dem Kopf in die Mülltonne am Schulhof.
Ja.
Müßig zu sagen, dass wir nie dazugehörten, also zu den Strebern. Wir waren immer die, die's, die es dann dahin befördert haben.
Ja. Die Hooligans und Randalierer waren wir immer.
Ja, Robert, schöne Anregung drin, auch gut geschrieben, aber so dieser nationalistische Ansatz, dem kann ich nicht so ganz folgen. Aber trotzdem danke.
Ja, danke, wir verstehen das alles und wenn es nicht um den FC Bayern ginge, hättest du sogar recht.
Ganz genau. Robert, wir verstehen dich, aber es ist falsch, Bayern München-Fan zu sein.
So, hätten wir das auch, hätten wir das auch mal wieder.
Außerdem, ich habe mir das Spiel noch mal angesehen. Ich glaube, es war geschoben.
haben wir uns da auch mal wieder unbeliebt gemacht. Herrlich. Robert, weiter so. Toi, toi, toi. Vielen Dank. Und wie gesagt, du hast recht. Und Hass ist töricht. Primus zu hassen ist auch töricht. Aber aus uns wird auf jeden Fall kein Bayern-Klatscher mehr. So, vielleicht haben wir es so versöhnlich formuliert.
Mir sagen mir.
Ja, was hast du denn am Wochenende sonst noch alles getrieben? Ich hörte, du warst in Berlin. Was war da los, mein Lieber?
Ja, ich bin gestern nach Berlin gefahren, gestern Morgen und bin auch gestern Abend schon wieder zurückgekehrt. Aufgrund der Corona-Krise bin ich es arbeiten ja auch nicht mehr gewohnt. Das heißt, ich war todmüde, stehend K.O., wie man so schön sagt. Ich war in zwei Podcasts. Ich war erstmal eingeladen bei Bettina Rust, die macht schon lange den Podcast Hörbar und ist eine schlaue, tolle, legendäre Radiomoderatorin vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und die macht bei Radio 1, ist einer der Sender vom RBB, macht sie schon seit Jahren eben die Hörbar. Ja. Und das kann man immer hören, sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Und dann gibt's das Ganze aber noch als Podcast in etwas komprimierter Form für ein Jahr lang online zu hören.
Mhm. Und die Grundidee ist, man führt Gespräche und man stellt Musik vor und die Titel, die man da vorstellt, zu denen erzählt man auch eine Geschichte. Das ist der Grundgedanke.
Ja, da haben sie ja mit dir
ja.
die völlige Fehlbesetzung eingeladen.
Absolut, ich muss dir recht geben.
Das gibt's doch wieder.
Ich hatte den Teil der Einladung, hatte ich natürlich auch für mich, du kennst mich, ich lese ja auch gerne mal, was ich lesen will, das sollte ich alles überlesen. Mit diesen 8 Titeln, die ich nennen soll. Jetzt war vorgestern, war ganz panisch, rief mehrfach die Agentur an, wo bleiben deine 8 Titel? Ach du Scheiße.
Und dann 8? Vor allen Dingen auch nur 8? Das amüsiert mich. Ach, die arme Bettina, das hat sie nicht verdient.
Als wenn ich 8 Titel kennen würde, ne?
Ja.
Naja, aber diese Hörbar ist schon mittlerweile legendär. In diesem Jahr waren schon da Iris Berben, Joy Denalaney, Grönemeyer, Sophie Passmann, Henry Hübchen, Inga Humpe, Max Herre, Wolfgang Job. Ja, und jetzt eben als Vertreter des Friseurhandwerks meine Wenigkeit.
Ja.
Ja, und haben uns ganz nett unterhalten. Ich konnte Gott sei Dank den Beitrag zu den verschiedenen Musikstücken so ein bisschen flach halten. nein, aber mit Bettina zu plaudern ist halt wirklich sehr inspirierend. Dann schnell in so einen Shuttle auf die ganz andere Seite von Berlin, vom RBB nach Schönhausen.
Aha, was war da?
Und da bist du fast wieder in der DDR, so von dem, was du so siehst und hörst.
Okay.
Ne, Frankfurter Allee. Bist schon ein bisschen ganz weit draußen. Und da war der Talkomat.
Und das, der Talkomat?
Ja.
Das kenne ich noch gar nicht. Da von Bettina Rust mit Hörbar ist ja legendär. Aber was ist der Talkomat?
Ja, Talkomat hat mittlerweile auch eine Riesenhörerschaft und ist sehr bekannt. Talkomat funktioniert so. 2 Gäste, die sich nicht kennen, im günstigsten Falle, oder die sich kennen, aber man weiß nicht vorher, dass der andere da ist, sitzen sich plötzlich gegenüber. Man kriegt so einen Kopfhörer auf, der andere Gast wird reingeführt, man sitzt sich durch eine Scheibe getrennt, so auf 40 Zentimeter gegenüber. Dann heißt es irgendwann über Kopfhörer und jetzt die Augenklappen wegnehmen. Und dann sitzt einem ein Gast gegenüber, mit dem man sich dann unterhält.
Okay, wer war das in deinem Fall?
Matthäa.
Matthäa, was ist das?
Matthäa, die Sängerin Matthäa.
Kenne ich überhaupt nicht.
Matthäa!
Ja, Matthäa.
Matthäa!
Matthäa, welche?
Ja, die beste.
Matthäa, was singt die denn? Tritratrolata oder?
One zum Beispiel.
One?
Glaube ich.
One werden wir uns wiedersehen oder singt die auf Deutsch, singt die auf Englisch? Ich kenne sie nicht.
Genau, du kennst doch von U2 One wird's mal wieder Sommer, ne? Endlich.
Ja.
Wieder Sommer. Nein, ich kann dich natürlich auch nicht. Das ist eine sehr junge, 22-jährige österreichische Sängerin, die da schon jetzt mit ihrer Musik, mit 2 Singles auf 1 war. In aller Munde und so weiter. Und es war ganz interessant.
Also weil, auf 1 in Österreich oder auf 1 in Deutschland?
Nee, auf 1 in Österreich, aber eben auch Top 10 in Deutschland.
Gold in Luxemburg, 50 verkaufte Exemplare.
Ja, jetzt zieh doch nicht das Werk dieser noch so jungen Sängerin.
Nein, zieh ich gar nicht. Ich wollte nur für einen kleinen Augenblick mal lustig sein. Entschuldige, auch das habe ich verrissen.
Naja, aber ganz interessantes Mädchen und ja, 22 ist natürlich schon echt jung, ne? Und dann sitzt da ein alter Sack da ihr gegenüber.
Kannte die dich überhaupt?
Sie kannte mich, weil ich ja...
Oder hat sie dich für so einen Promi-Friseur gehalten?
Nee, sie hat mich erst mit Franz Beckenbauer angesprochen, aber ich konnte sie da so ein bisschen darüber aufklären. Nein, in Österreich läuft ja auch RTL und ProSieben und sowas. Die haben ja große Teile, auch deutsches Fernsehen, und deswegen kannte sie mich. Aber es war sehr interessant, weil so 2 Welten aufeinander trafen, die wirklich, wirklich eigentlich gar nichts miteinander zu tun hatten.
Ja, hat sie den Respekt vor deinem Greisenalter gehabt? In ihren Augen, natürlich Greisenalter.
Eher von meinem kulturellen Gesamtwerk.
Ah ja.
Bilde ich mir ein. Wir haben uns einfach eine Stunde nett unterhalten. Also das war sehr, sehr gut, ja.
Ich sage das jetzt mit dem greisen Alter deswegen, weil das wirst du ja sicherlich auch kennen. Ja, ich gehe mit meinem Sohn, sagen wir so, als er so um die 25 war, bin ich mit dem oft durch die Stadt gegangen, was weiß ich, und dann sagt er, Papa, guck mal da hinten drüben, der Opa da vorne.
Ja.
Ne? Und dann habe ich natürlich immer gesagt, ja, was glaubst du denn, wie alt der Opa ist? Ja, keine Ahnung, so 48, 47, da war ich natürlich schon über 50, ne? Ja. Und hab natürlich schon wieder getobt, ne? Ja, vielen Dank auch. Es ist lustig, dass die eigenen Kinder einen so gar nicht so wahrnehmen, aber dir dann auch so 40-Jährigen, 50-Jährigen zeigen, von Opa sprechen. Ach ja, ja, deswegen. Ja, deswegen mein Hinweis auf Greisen.
Ja, du hast ja recht, es war ein gewisses Unbehagen da und ich habe auch relativ schnell gesagt, es tut mir leid, dass ich schon so alt bin. Ja. Da musste sie wenigstens auch lachen und dann kamen wir uns ja schon thematisch etwas näher. Aber war mal interessant, wirklich mal so eine ganz andere Nummer als bisher erlebt. Ja.
Muss man dann andere Hebel ziehen? Hat die dich andere Sachen gefragt? Wie war das? War das denn interessant für dich, mal aus dieser Zone total rauszukommen, dass irgendeiner fragt, ja, Herr Schröder, Sie sind jetzt seit 30 Jahren Legende, wenn Sie dieses und jenes, ich meine, du kennst ja die 0815-Fragen, die dir immer hingeworfen werden.
Total.
Da hat die doch bestimmt andere Fragen gehabt, oder?
Ja, total. Sie hat mich sehr viel zum Thema Tournee gefragt und Lampenfieber natürlich. Und ich habe mir auch für dich...
Hast du Lampenfieber?
Nee, überhaupt nicht. Aber ich habe mir auch, damit ich dich nicht blamiere, Mühe gegeben, nicht völlig abgewichst zu klingen.
Ja.
Und habe das fehlende Lampenfieber versucht nett zu umschreiben.
Ja.
Nein, das war ein richtig schönes Gespräch. Und das hat mich mal wieder daran erinnert, dass man sich mit Leuten aller Couleur und auch jeden Alters umgeben sollte. Ich war letzte Woche noch im Savoy.
Ah, in unserem Lieblingshotel in Köln.
So ist es. So, und ich hatte so ein paar Sachen zu machen. Hast vielleicht auch bei Instagram gesehen, Fototermin und so weiter.
Ja, ja.
Ich leide ja immer so bei Fototermin. Das ist wirklich das, was ich am meisten nicht mag an meinem Job. Sich fotografieren lassen. Aber egal. Morgens beim Frühstück treffe ich unseren alten Freund Eckhard von Hirschhausen.
Nein!
Ja, ja.
Uns Ecki.
Ganz genau. Sah gut gibt's aus, gar nicht. Sehr sportlich unterwegs und wir haben so ein tolles Gespräch geführt.
Hat er abgenommen?
Ich glaube, das hat er seit längerem schon. Er macht ja dieses 16-8, also 16 Stunden nichts essen, dann 8 Stunden, was man will.
Ah ja.
Und dann scheint bei ihm gut anzuschlagen. Hat, glaube ich, sogar ein Buch darüber auch geschrieben, ne? Die 16-8-Diät. Fand ich. Und ich soll dich auch ganz lieb grüßen von ihm. Naja, fand ich, weil du mich gefragt hast, was hast du so gemacht? Und jetzt kommt mein Highlight des Wochenendes. Dann habe ich Esther Kim, die koreanische Konzertpianistin, die ja auch mit den Toten Hosen gerne mal unterwegs ist, habe ich in 4 Jahreszeiten getroffen mit ihrem Mann und Kind. Und Esther erzählte mir Folgendes, und da ziehe ich schon fast wieder den Hut vor den Toten Hosen. Die Toten Hosen haben eine Tour geplant von, ich glaube, Anfang Juni bis Ende September in Deutschland, Österreich, Schweiz.
Ja.
Die kann natürlich jetzt nicht stattfinden. Und sie haben allen Beteiligten, den Lichttontechnikern, der gesamten Crew, aber eben auch den Mit- und Mietmusikern wie Esther, die Gage zur Hälfte gezahlt, damit sie gut durch diese Zeit kommen.
Wahnsinn.
Ist das nicht rührend?
Ja, das ist nicht nur rühren, sondern das ist einfach vorbildlich. Ne? Das muss man wirklich, also vorbildlich, weil man ja immer sagt, was kann man denn tun, was kann man denn tun?
Ja.
Oder viele sagen, was soll man denn tun, was kann man denn machen? Und offensichtlich haben die Hosen für sich hier einen Weg gefunden, was zu machen. Und das ist vorbildlich.
Ja, aller Ehren wert. Und da sieht man mal, also egal ob Hosen deine Musik ist oder nicht, aber Campino und Co., setzen ja doch wohl sehr auf diesen gemeinschaftlichen Gedanken und das hat man an dieser Stelle wieder gesehen. Ne? Da hält man zusammen.
Ja, das ist hier klingelt das Telefon, das Festnetz. Ich habe noch einen Festnetzanschluss.
Ja, oh, das ist ja schön.
Wer heutzutage noch auf dem Festnetz anruft, der darf sich nicht wundern, dass da auch keiner dran geht.
Er ist so rührend. Das klingt wirklich so. Das ist so das Aroma der 60er, 70er. Ne?
Ja, und dann noch auf den Anrufbeantworter quaken. Ey, das gibt's doch schon wieder alles gar nicht. Ne? Und dann wahrscheinlich noch auf einen Rückruf pochen oder was weiß ich nicht noch alles. Das kann alles nicht wahr sein.
Also, damit ist ja die große Frage, die ich jetzt seit 56 Folgen nicht zu stellen wagte,
ja,
beantwortet. Du hast noch Festnetz.
Ich habe tatsächlich noch einen Festnetzanschluss und das ist das Schöne. Die Personen, die diesen Festnetzanschluss noch benutzen, sind natürlich sehr schnell zu erkennen. Deswegen gehe ich nicht dran ans Festnetz.
Ja, toll.
Wahnsinn. Ja. Meine Schwiegermutter zum Beispiel ruft immer auf dem Festnetz an.
Ja.
Und dann möchte ich den alten Fips Asmus und Klassiker nochmal bringen. Schwiegermutter, was stehst du denn da draußen stundenlang im Regen? Geh doch nach Hause. Den bin ich leider zu.
Ja, ist leider gut.
Er hat so eine gewisse Fürsorge.
Mir war hier noch eine andere Zuschrift aufgefallen. Moin, ich grüße euch. Ich grüße euch.
Ja.
Ich glaube, da werden wir so einen neuen Standard setzen in der deutschen Sprachbenutzung. In der Semantik. Ich stelle mir vor, du kommst morgens auf den Bau und da steht der Polier schon und die Maurer sagen, wir grüßen dich.
Grüß dich, mein Lieber.
Mein Lieber.
Ah. Nee?
Ja. Vor allen Dingen auch noch Nech da hinten dran. Ich grüße dich, Nech.
Ich habe hier eine Zuschrift von Dennis.
Aus Hürth.
Dennis, ja, da gibt's so einen Comedian, ne?
Ja.
Glaube ich, Dennis aus Hürth, ne? Aber ich weiß, ich glaube nicht, dass es Dennis aus Hürth ist, sondern es ist Dennis und er fragt mich nach einer Veröffentlichung unseres Rockpalasts, also des Rockpalast-Auftritts von Till und Obel.
Till und Obel waren ja im Rockpalast, legendär.
Till und Obel waren im Rockpalast als einzige humoristische Truppe, glaube ich.
In der Geschichte des Rockpalastes, ja.
Ja, sozusagen Komiker im Rockpalast. Tja, ich habe so eine DVD mir machen lassen von dem VHS-Mitschnitt, ja, den ich hatte. Aber da musst du dich, glaube ich, da musst du dich an den WDR wenden. Da sind die Rechte für diesen Rockpalast-Auftritt.
Gibt's das nicht bei YouTube? Kann das sein, dass ich das da mal gesehen habe?
Nee, das gibt's nicht bei YouTube. Also ich weiß, du weißt ja, dass ich mit Peter Rüchel sehr gut befreundet war. Gott hab ihn selig.
Ja.
Und Peter hat ja eine Zeit lang die legendärsten Rockpalast-Auftritte alle auf DVD für den WDR sozusagen umgesetzt. Deswegen kannst du heute die DVDs kaufen von dem Mother's Finest Auftritt von Huey Lewis und so weiter, Thin Lizzy und so weiter. Das kriegst du alles auf DVD.
Also fühl dich nicht verarscht. Ich frage einfach mal nach, weil ich es nicht weiß. Kann man noch DVDs kaufen?
Ja, ja, natürlich.
Ach so, das wusste ich nicht.
Das kann man doch. Das zählt heute. Es ist zwar mehr Marketing-Tools.
Ja, ja.
Aber das gibt's auf jeden Fall noch. Und diese ganzen legendären Gigs hat Peter, und irgendwann hat er mir sogar gesagt, er wollte mal dem WDR vorschlagen, auch Till und Obel zu veröffentlichen.
Ja.
Da ist er aber leider verstorben.
Zu Lebzeiten nicht mehr zugekommen.
Nee. Und Dennis, dann müssten sich wahrscheinlich alle Till und Obel-Fans an den WDR wenden und sagen, bitte veröffentlicht doch mal den Rockpalast-Auftritt von Till und Obel auf DVD oder stellt den zum Streamen irgendwie bereit, keine Ahnung. Das zu dem Thema. Die zweite Frage zu Till und Obel war, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, welche Cousine es war, die geschrieben hat, warum wir uns getrennt haben, Till und Obel.
Gute Frage.
Ja, haben wir hier, glaube ich, auch schon reichhaltig beantwortet. Abschließend nochmal, es war vielen Umständen geschuldet. Wir haben uns nie sonderlich gut verstanden. Wir waren nie sonderlich befreundet. Wir sind zum Ende nicht mehr sehr gut miteinander umgegangen und klargekommen. Und das alles führte zur Trennung.
Und was würdest du Leuten sagen, die sagen, dann vereint euch doch nochmal?
Dass ich daran nicht mehr interessiert bin.
Ja. Also von ganz euch, klar. Von beiden Seiten, also sowohl von Obel als von dir, gibt es kein Interesse.
Ich kann ja nur für mich sprechen. Ich hatte das mal eine Zeit lang in Erwägung gezogen, weil ich dachte, das wäre lustig.
Ja.
Oder könnte lustig sein. Aber das ist dann auch nicht zustande gekommen. Und danach muss ich sagen, war ich auch eigentlich sogar richtig erleichtert, weil, ach ja, diese Nostalgie, da sind wir wieder bei der Nostalgie. Es ist gut. Es hat Spaß gemacht. Es waren 14 schöne und gute Jahre, gleichzeitig auch 14 Jahre, in denen viel Doofes passiert ist, an denen ich auch, an den doofen Sachen war ich auch beteiligt. Punkt.
Ja.
Ich habe da definitiv meinen Schärflein dazu beigetragen, dass es zu Ende geht oder zu Ende gegangen ist, sagen wir es mal so.
Ja, ja.
Und aber mir gefällt mein Leben heute so sehr, dass ich nicht wüsste, warum ich das nochmal, weiß ich nicht, ich sehe den Sinn nicht.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, 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 kann ich absolut nachvollziehen.
Ich kann sowas wie ABBA total gut verstehen, wenn die einfach sagen, wir treten nicht normal auf. Kann ich total gut verstehen.
Ja.
Das ist bedauerlich für einige Fans, wenn man sich so auseinandergelebt hat oder wenn man einfach denkt, ach, es wird ja dadurch nicht besser dafür, dass ich nochmal auftrete. Weißt du?
Ja.
Das ist so, das ist ja generell so, guck mal, viele, jetzt reden wir über den Rockpalast, ne? Ich habe damals den Rockpalast-Gig von ZZ Top total abgefeiert. Ne?
Ja.
Und habe auch viele Platten von denen. Wenn ich die heute sehe, werde ich einfach nur noch traurig. Das ist für mich, das finde ich ganz fürchterlich anzusehen, wie diese zwei Opas am Mikro stehen, völlig unbeweglich.
Ja.
Der Sound.
Was denkst du denn, warum sie das machen?
Ich glaube, weil ihnen vielleicht nichts Besseres einfällt. Vielleicht haben sie auch noch Spaß daran. Das würde mir noch am meisten gefallen,
ja,
wenn sie Spaß daran hätten. Wobei man da auch schon Gerüchte gehört hat, dass sie auch mit getrennten Limousinen anreisen.
Aus verschiedenen Richtungen, ja.
Ja, ich habe keine Ahnung. Ich würde mich freuen, wenn sie Spaß hätten. Wenn ich das sehe, da kriege ich eine Krise.
Ja.
Wirklich.
Ja.
Und denke mir einfach nur, Jungs, sorry, schön, dass ihr das macht, aber das ist nicht. Und so wird es mir wahrscheinlich bei meinem eigenen Reunion-Gig gehen. Ich würde mich angucken und sagen, was soll das denn jetzt?
Ja.
Ich würde den Sinn nicht sehen.
Also quasi das eigene Denkmal mit Weihwasser einnässen oder mit anderen Flüssigkeiten.
Ja. Ach, ist doch gut. Ich weiß noch nicht mal, ob wir ein Denkmal waren. Das spielt ja auch gar keine Rolle. Ich kann mir das heute angucken. Ich habe mich neulich mit Horst Lichter getroffen, weil wir beide ja an einem Buch schreiben jetzt wieder.
Ja.
Horst wird ein neues Buch veröffentlichen und ich werde ihm wie immer ein bisschen zur Hand gehen, seine Gedanken zu ordnen und schriftlich zu fixieren, die schönen Blumen, die er mir gibt, zu einem Blumenstrauß zu binden. Und da erzählt er mir auch, dass er sich im Vorfeld, weil er das eigentlich gar nicht kannte, sich die ganzen Till und Obel Videos angeguckt hätte auf YouTube.
Sag bloß.
Dass er das gar nicht mit mir verbinden würde. Also die Person, die er da sieht. Und so geht's mir auch.
Ja, ja.
So geht's sogar meinen Kindern aus meiner jetzigen Ehe. Die sehen das und verbinden das noch nicht mal unbedingt mit mir. Weil
aber ich habe gerade einen echten Schrecken gekriegt, weil du sagtest, und so geht mir das mit den Kindern aus der ersten Ehe. Der Satz hätte ja auch weitergehen können mit, ich kenne die gar nicht, ich weiß manchmal gar nicht, wer das ist. Ich bringe die gar nicht mit mir in Verbindung. Sollte der Satz ja auch rausgehen.
Doch.
Ja, nein. Klar, schon verstanden, aber ich hatte für einen Moment Angst.
Ja, dann galoppiert sowas im Kopf weiter irgendwie, obwohl man weiß, dass es in die andere Richtung geht. Nein, natürlich nicht. Ne? Aber das ist so.
Ja.
Ich gucke das auch und denke mir immer, wer ist er? Das ist lustig, aber wer ist er?
Ja, ja.
Ach so, aber da könnte ich dich ja auch fragen.
Ja.
Guck mal, jetzt in unserer bezaubernden Cousinen-Fangruppe ist ja auch viel von The Proll jetzt gepostet worden. Ja,
oder du kannst auch Atze nehmen. Alles Atze zum Beispiel.
Ja, sehnst du dich nach The Proll zurück?
Nee, das war eine sehr, sehr lustige Zeit, vor allen Dingen, weil uns es gar nicht darum ging, irgendwas Professionelles auf die Beine zu stellen, sondern einfach nur Spaß zu haben.
Ja, bei uns genau dasselbe.
Und jede Abend war ein Fest. Meine Leber weiß dann noch ein Lied von zu singen. Aber ich habe letztens noch mal Alles Atze geguckt, die erste Staffel. Also so lange, wie ich es ausgehalten habe, das waren, ja, waren zwei Folgen. Und da habe ich auch gedacht, ey, das war lustig. Und das kam auch zur richtigen Zeit und hat auch jahrelang Spaß gemacht. Aber boah, wie ich das heute sehe, oh Gott. Alles hat seine Zeit.
Ja, warum habt ihr euch getrennt?
Bei Proll?
Ja.
Weil wir uns nicht einig waren über die weitere Ausrichtung der Band. Okay. Also es waren erste Erfolge, auch immer größer gespielt. Ja, und dann hatte der eine die Idee, dass es dahin gehen sollte mit den Texten und so weiter. Und ja, bei mir war immer schon Schwerpunkt nicht so sehr da auf Musik, sondern eher aufs Sprechen. Und darüber haben wir uns entzweit. Ja. Heutzutage können wir super miteinander, würde fast sagen, sind fast wieder befreundet, aber damals ging das so ein bisschen im Streit auseinander.
Ja, es hat alles seine Zeit, ne?
Ja, alles hat seine Zeit. Die letzte Folge von Alles Atze, da im Kiosk, die letzte Folge haben wir auch so genannt. Alles hat seine Zeit.
Ja.
Und dann so am Ende, als wir wirklich die letzte Szene drehten und ich wusste, jetzt nächste Woche wird jetzt hier alles abgebaut und die Kulissen werden verbrannt und das war's mit Alles Atze. Das war ja eben auch mein Baby und die Idee war von mir und so weiter.
Ja.
Und da habe ich auch eine Träne vergossen, weil es so schöne Jahre waren mit der ganzen Crew, die wir da hatten und dem Ensemble. Aber unterm Strich war die Erleichterung größer, dass es jetzt auch vorbei ist.
Ja, das kann ich gut verstehen.
Ne? Und ich habe zu Heike Kloss, die Biene gespielt hat, habe ich noch ein super Verhältnis. Johannes Rotter, weiß ja, treffen wir uns immer mal wieder, der Teufelskerl, der den Polizisten gespielt hat. Opa Plätt, Jürgen Mikol, wie er im wahren Leben heißt, war letztens noch im Frühjahr beim Auftritt einer der letzten vor der Krise in der Dortmunder Westfalenhalle. Da hat sich nichts verändert. Wenn wir uns sehen, ist das wirklich ein Herz und eine Seele.
Ja, es ist, wie du schon sagst, guck mal hier zum Beispiel, um nochmal drauf zurückzukommen, der Typ, der die Rockpalast-DVD haben will, der möchte unbedingt meine Alan Banks-Parodie hören.
Ja.
Und weißt du was?
Du konntest dich gar nicht daran erinnern.
Natürlich kann ich da. Aber wer erinnert sich noch an Alan Banks? Das ist so aus der Zeit gefallen.
Weiß mal, was Alan Banks heutzutage macht?
Ich habe keine Ahnung, ob der überhaupt immer noch Radio macht. Und ja, wenn wahrscheinlich immer noch nach demselben Strickmuster, ne?
Ja.
Mein Liebling, okay, ich spiele heute von einer Platte, spiele ich heute einen Song von einer Platte, von einer neuen Platte von Rai Kude, spiele ich einen Song. Und der Song hatte Rai Kude gesagt selber, dass er den Song hat von einem hawaiianischen Ukulele-Spieler, den er getroffen hat auf einer Jam-Session mit David Lindley, wo David Lindley ein Charango gespielt hat. Das ist ein zwölfseitiges Instrument, von dem Hawaii rübergekommen. Und er hat dieses von David Lindley, dieses Instrument, in einer Jackson Brown-Session bekommen, wo er den Titel gespielt hat, Hold On, Hold Out. Von dieser Platte spiele ich jetzt nichts, sondern ich spiele jetzt von Keith Richards, von Keith Richards ein Titel, der mal gesagt hat, Ray Kuder, dass er ihm den Open G Griff beigebracht hat. Nichtsdestotrotz vorher aber er Supertramp mit The Logical
Song. Oh Gott, ja geil. Jetzt hast du sie ja doch gebracht, die.
Ich habe sie gebracht, weil ich mich erinnern wollte, ob du auch noch dich daran erinnerst, dass der Typ minutenlang gesammelt hat.
Ja, vor allem so Backstage und dann hat er auch so Sachen erzählt, dass die Gitarre im Studio wurde mit Dry-Mikrofonen was sagen, ich kann ihn nicht nachmachen, aber konnte stundenlang mit Dry-Mikrofonen was sagen will, dass sie mit Dry-Mikrofonen aus, ne, und das meint, es war ein Dry-Winkel.
Und er ist immer wieder woanders rausgekommen. Er hat 10 Minuten über Raikuda, Hawaii, Charango und von der neuen Platte geredet und sagte dann aber, dann kam hieß es aber, von der Platte spiele ich jetzt nichts. Und du dachtest, ja, aber warum hast du denn dann 10 Minuten vorher das alles erzählt? Genau,
was will der auch? Das gibt's doch gar nicht, ne? Ey, man muss ihm zugute halten, auf der Bühne muss der auch umgebaut werden, ne?
Ja.
Und, er musste Zeit gewinnen.
Er hatte, ja, das stimmt schon. Er hatte dann bei VH1, als die mal versucht haben, als Ableger hier, VH1, MTV für Ältere, die haben ja auch mal so einen deutschen Ableger versucht.
Ja.
Und da hatte er eine Sendung, die hieß 360 Grad, die hieß bei ihm natürlich nur 360 Grad. Und da habe ich mal eine Alan Banks Parodie gemacht an seinem Schreibtisch in seinen Klamotten. Und der Kameramann, ey, ich musste das 20 Mal machen, weil der Kameramann war auch sein Kameramann, der konnte die Kamera nicht halten, verstehst du? Der war nur am Geiern. Ja. Und ich saß dann immer und sagte, ey, ich will irgendwann nochmal hier rauskommen. Ja. So, weißt du, aus der Abteilung.
Ja, siehst du, wo ist Harti, wenn man ihn braucht?
Ja, aber da muss man jetzt ganz klar sagen, das ist so aus der Zeit gefallen,
ja.
Da müsste man schon fast sagen, liebe Cousine, wer erinnert sich noch an Alan Banks und The Prol, Till und Obel? Das hat alles seine Zeit gehabt, das war alles super, aber ganz ehrlich, ich weine dem auch nicht so richtig eine Träne nach, weil das war schön, aber noch schöner als heute.
Ja, ja, die beste Zeit ist immer jetzt.
Ja, und das, was vor einem liegt, ne? Und apropos das, was vor einem liegt, jetzt kommen wir wirklich auch von Hölzgen auf Schlösschen, aber ich komme gerade so ein bisschen im Fahrt.
Ja,
sag mal, hast du den Artikel im Spiegel über Maxim Biller gelesen? Also dieses Interview mit Maxim Biller gelesen?
Ja, Maxim Biller, Glückwunsch, wird heute 60.
Ist das heute sogar, dass er 60 wird?
Ich glaube heute, ja. Und wer wird heute 80? 80 oder wird er 90? Nee, 90. Wer wird heute 90? Oder diese Woche 90, sagen wir es so.
Oh Gott. Sean Connery.
Sean Connery.
Ja.
Sensationell. Maxim Biller. Ich habe ihn immer geliebt. Ich bin einer wirklich der größten deutschen Maxim Biller-Fans. Auch als er in der Tempo 100 Zeilen Hass geschrieben hat, sich da schon mit Gott und der Welt angelegt hat.
Der hat für die Tempo geschrieben?
Der hat für die Tempo geschrieben. Das war somit seine glücklichste Zeit auch. Also das war noch bevor er Romane geschrieben hat.
Ja.
Hat sich damals schon mit allen angelegt. Es gab zum Beispiel, er nahm sich ja mal Themen vor, 100 Zeilen Hass auf München. So, da hat er halt sich mit ganz München angelegt und schrieb dann, München ist für Düsseldorfer, die sich New York nicht leisten können. Ist so ein Satz, der mir im Gedächtnis geblieben
okay.
ist. Ja, und es ist ja ein tolles Interview mit ihm im Spiegel. Ja, sehr intellektuell. Er ist auch einer der großen Intellektuellen, die uns noch geblieben sind.
Ich habe viele Wörter wirklich googeln müssen. Ich habe das alles nicht verstanden, aber...
Einiges nehme ich an. Aber das ist halt nichts für die kleine Pause, ne?
Nee. Man muss es, glaube ich, öfter lesen. Ich fand einfach sehr interessant, es ging um das Thema Lisa Eckert.
Ja, ja. Lass mich auch bitte vorher nochmal eben sagen, dass das, was mir an dem Interview so gefallen hat, ist, dass er eben sagt, ich bin doch keiner, der sich... mit allen anlegen will, aber als Mann des Geistes suche ich doch mit jemandem meine Klinge zu kreuzen. Ich will mich, ich bin einer gegen 80 Millionen, sagt er. Wer eine These von mir falsch findet, soll seine eigene dagegen setzen, hat er gesagt. In einem Essay, in einem Buch. Und dann kommt für mich eben eine wichtige Aussage. Er sagt, das nennt man Zivilisation. Und da kann ich ihm nur total beipflichten. Die Debatte, die Diskussion, das ist zivilisatorisch, um mit verschiedenen Meinungen umzugehen. Und nicht einfach sagen, hier bin ich, ich habe recht. Und er sagt ja auch, ich bin auch nicht der fauchende Herbert Wehner oder der Bajonett schwingende Ernst Jünger. Ich will nur diskutieren.
Ja, ja, ja. Es ist eben halt, sagen wir es mal so, das steht ja auch, der schreibt dann Sätze wie Beton. Natürlich, ich habe noch nie eine Petition unterschrieben. Ich verachte das.
Ja.
Das ist natürlich erstmal, da holt man natürlich erstmal Luft. Ne? Aber er sagt, ich bin Journalist und Schriftsteller, für politische Handlungen sind andere zuständig.
Ja, ja, vor allen Dingen, wenn man es dann, genau, wenn man es im Zusammenhang sieht. Du hast ja gerade von der Lisa Eckert gesprochen, ne?
Ja, ja,
für alle Hörer, wer es nicht weiß, Lisa Eckert ist eine österreichische Wiener Kabarettistin, die nicht mal Eckert heißt. Da hat er sich auch noch drüber ausgelassen. Ne?
Das ja, sie heißt Lassel. Sie heißt Lasselsberger.
Ja, ja. Er sagt ja, ne? Witzig an Lisa Eckert ist nur, dass ihr richtiger Name Lasselberger lautet. Das ist so, als würde sich ein Dieter auf dem Standesamt in Helmut umbenennen, um einen Künstlernamen zu haben.
Ja, was natürlich auch wieder, was auch schon wieder so ein bisschen in die Richtung Frechheit geht. Ne?
Ja, aber er ist ja frech, er ist ja auch frech und er will ja auch was erreichen und dazu muss man vielleicht ja auch provozieren, ne?
Ja, provokant fand ich zum Beispiel auch dieses, dass er sagt, kann es sein, dass Eckert in der Tradition von Harald Schmidt arbeitet? Ich zitiere jetzt aus dem Interview, mit ironischem Unterton sagen, die Polen wären alles Autodiebe, obwohl alle wissen, dass er nur so tut, als wäre er ironisch, denn in Wahrheit wird gelacht, weil doch alle denken, dass Polen Autodiebe sind. Und das ist so ein Punkt,
ja,
den habe ich tatsächlich auch immer so empfunden.
Ja. Ja, da kann man ihm nur 100% recht geben an dieser Stelle, oder?
Ja, deswegen muss man ja nicht nach einem Auftrittsverbot schreien.
Nee. Und das sagt er ja auch ganz klar. Ne?
Darum geht es ihm ja auch.
Wenn, dann gehe ich einfach nicht hin, ne?
Ja, ganz genau. Und spricht alles heute so für so eine Scheinheiligkeit. Ich habe neulich mit Lisa Feller eine Nummer geschrieben, die hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen.
Ja.
Weil da geht es darum, um diese spießige, vordergründige Liberalität, die mich auch wahnsinnig macht, ne? Wo es dann, weißt du, wo die Muttis zusammensitzen, die Kopfwackel-Muttis, und gerne sagen, du, wirklich, ich hab wirklich nichts gegen Schwule. Das muss ich wirklich mal sagen. Also, einige unserer besten Freunde sind wirklich Schwule. Aber, ja, was machst du denn, wenn jetzt dein Kind schwul wird? Ja, es ist mir natürlich egal, aber ich sag's dir gleich, das ist nichts für unseren Paul. Das ist, der hatte ja immer so Last mit Verstopfung. Ne? Das ist, wenn ich sowas höre und sowas habe ich schon alles gehört,
ja,
ne? Da werd ich wahnsinnig. Ne? Und das ist auch,
das macht mich wahnsinnig.
Unser Kind darf ja auch alles werden. Ne? Das ist ja auch immer gerne genommen, ne? Wenn die Mutti sich unterhalten und dann heißt es, du, der Junge soll einfach nur glücklich werden in seinem Beruf, ne? Er soll einfach nur glücklich werden. Und dann sagst du, ja, Müllmann kann er ja dann werden, wenn er Müllmann werden will, ne?
Ja, so war es aber nicht gemeint.
So war es nicht gemeint. Und seien wir mal ehrlich, hast du das jemals erlebt? Also darum geht's auch in dieser Nummer, die ich mit Lisa geschrieben habe. Hast du irgendwo erlebt, dass wenn ein Müllwagen vorbeifährt, dass zwei mütig sich unterhalten und sagen, hier, da hinten, der auf dem Wagen, der Rechte, der hinten steht, das ist meiner. In der orangefarbenen Jacke. Guck mal, hast du gesehen? Heike, hast du gesehen, wie der sich festhält? Mit einer Hand hält er sich nur fest. Und jetzt guck mal, wie er die Tonne da rauszirkelt. Bah, das ist meiner.
Du, sag einmal, meine liebe Konstanze, was macht dein Sohn eigentlich beruflich?
Ja, der ist bei der Müllabfuhr.
Ja, ach wie schön, das ist ja schön.
Das ist schön, hat er was Eigenes.
Ja, und ey, und das ärgert mich, das ist so eine verlogene Moral einfach, ne?
Ja.
Weil natürlich soll er einfach werden, was er will, und wenn er Müllmann werden will, super, weil die brauchen wir. Und das ist alles völlig in Ordnung. Jeder soll werden, was er will.
Ja.
Aber die meisten meinen es eben halt nicht ehrlich.
Ja,
und das ist diese
verlogene. Jeder soll auch lieben, wen er will.
Ja, und das ist diese verlogene Liberalität. Da hatten wir jetzt. Und das Witzige ist, das kommt manchmal sogar von dann auch dem Betroffenen selber. Da hat doch eine Cousine jetzt bei uns, bei einem bezaubernden Cousinen geschrieben in der Fangruppe. Er bedankt sich bei uns, dass wir letztes Mal so eine Fahne hochgehaben für LGBT und Queer.
Ja.
Ne? Mhm. Daraufhin schreibt jetzt einer, ja, meine Freunde sind schwul und möchten aber in den Topf nicht geworfen werden. Und da kann ich schon wieder, da sink ich zusammen. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht.
Ja, ich bin ein bisschen zwiespältig. Wer möchte schon in einen Topf geworfen werden?
Ja, das ist richtig. Aber deswegen, ich kann doch eine Lanze brechen für LGBT.
Ja.
Ja? Das kann ich doch einfach machen und ich kann auch sagen, dass das gut ist. Ich muss das doch nicht gleich kontern,
ja,
indem ich sage, ja, ich bin schwul und will da nicht mit in einen Topf geworfen werden oder meine Freunde sind schwul und möchten, sondern man kann sagen, ja, du, pass auf, lass uns da mal differenziert dran gucken.
Ja.
Aber es wird immer gleich so unversöhnlich. Verstehst du, was ich damit sagen will?
Ja, 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 ja. Es wird sofort wieder eine Front aufgebaut, ne?
Genau. Mir wird viel zu selten geht es darum, dass man sich einfach mal auf die andere Seite stellt.
Ja, und sagt, eben dieses Miteinander, ja.
Ja, dass man einfach sagt, okay, aus seiner Sicht kann ich die Argumente sehr gut verstehen. Aha, ne, dass man mal einfach seinen Standpunkt verlässt. Ne. Ich muss sagen...
Ja, man kann ja auch streitbar sein und einen anderen Standpunkt haben. Aber, und das meint Maxim Biller ja auch, aber dann kann man eben offen drüber debattieren.
Ja, und man muss auch mal gucken, wo man herkommt und ob man mal vielleicht nicht in seiner eigenen Herkunft gefangen ist.
Ja.
Will sagen zum Beispiel, mein Vater hat sich immer über Türken lustig gemacht. Kümmeltürken, riechen alle nach Knoblauch, fahren einfach nur die alten klapprigen Autos, können die Auto fahren, was weiß ich nicht, nur alles. Hat auch nichts Gutes zu Schwulen gesagt und sowas alles. Das habe ich mir auch natürlich, damit bin ich aufgewachsen. Dem muss ich mich ja auch stellen. Und darum geht's ja, dass man sich dem stellt und sagt, was wurde denn eigentlich bei uns gesagt? Und ist das eigentlich in Ordnung? Ist das nicht in Ordnung? Muss ich das überprüfen? Und da kann man doch mal einfach über seinen eigenen Schatten springen und sagen, sorry, ich habe eine komplett andere Erfahrung gemacht, bin mit Türken immer gut klargekommen, alles prima.
Ja, es sind ja oft so diese kleinen Gelegenheiten, wo dann so dieser Alltagsrassismus und Ressentiments rauskommen, ne? Das war jetzt beim Champions League-Finale auch wieder so. Ein Freund schrieb, ja, hier Franzosen, das sind unsere Erzfeinde und Tuchel ist eine Schwuchtel. So, das war natürlich lustig gemeint.
Ja.
Aber das Verwenden des Wortes Schwuchtel, auch im lustigen Zusammenhang, ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und ja, Erzfeind, ja. Das ist, dann da kommt vielleicht so eine Meinung als Witz daher.
Ja.
Und mal gucken, wie weit man gehen kann. Und ich bin durchaus geneigt, eigentlich auch in so kleinen Fällen immer schon zu sagen, das ist drüber, das geht nicht.
Ja, das ist alles, das ist alles so, neulich auch so mehr so aus dem Ohrenwinkel sozusagen mitgehört, wie einer erzählt hat, ja, hier vor 20 Jahren, da hast du 5 Euro genommen, da hast du im Supermarkt Brot, Fleisch, Obst und Milch und Zigaretten gekriegt und heute, da gibt's doch alles nicht mehr. Hm. Und da wollte ich schon sagen, ja, das liegt aber daran, dass sie eben heute überall Kameras haben.
sehr gut.
Habe ich mir natürlich gekniffen, ne?
Ja.
Aber die meisten Menschen, die überprüfen das ja gar nicht, ne? Und da habe ich, also ich bin dann erstmal nach Hause gegangen und habe gedacht, jetzt checke ich doch erstmal, stimmt das überhaupt, ne?
Ja.
Und habe dann so ein Beispiel gefunden, dass die Lebensmittel tatsächlich teurer werden, aber man hat ja auch mehr Geld in der Tasche. Und da war jetzt so ein Beispiel. Für ein halbes Kilo Bohnenkaffee musste man vor 20 Jahren 23 Minuten arbeiten.
Ja.
Und heute musst du dafür 21 Minuten arbeiten. Aha.
Mhm.
Ne? Also stimmt schon, Lebensmittel werden teurer, aber so gesehen ist das auch nicht richtig.
Ja.
Und ich finde es eben halt wichtig, dass man mal, wie gesagt, auch in die Haut des anderen geht, dass man sich mal bei der Diskussion einfach zu der Gegenseite bewegt und sagt, okay, was habt ihr denn hier? Ja, ja, finde ich interessant, kann man machen, sollte man machen. Ah, ja, das verstehe ich auch. Da und da bin ich nicht deiner Meinung, aber das muss ich ja gelten lassen.
Genau. Ne? Und dann sind wir wieder bei Maxim Billers Aussage, das ist Zivilisation.
Deswegen lese ich solche Interviews wie mit Maxim Biller eigentlich sehr gerne, weil wenn man sich mehrfach durchgelesen hat, dann fängt man an, wirklich Positionen zu überprüfen, ja, und vielleicht auch im besten Falle darüber nachzudenken, ob man auf sicherem Boden steht oder eben halt auch nicht.
Ja.
Verdammte Hacke.
Ja, so. Ein leidenschaftliches Plädoyer. Ich finde gut, dass so ein alter Mann wie du doch nochmal Puls kriegt.
Ja, tatsächlich. Apropos Puls.
So, kommen wir zu unserer Spotify-Liste.
Ja.
Die ja sowohl wichtig ist als auch sehr wichtig.
Ja, die ist wichtig und die ist wirklich sehr wichtig. Und ich weiß, dass du dir, obwohl du dich kaum für Musik interessierst, ja, dass du trotzdem diese Liste ernst nimmst, das rechne ich dir ganz hoch an.
Das mache ich nur dir zuliebe, wirklich.
Oh, ich liebe dich dafür. Ich weiß es und dafür liebe ich dich auch schon wieder.
Also, ja, mir sagt das doch alles nichts. Und ich versuche, diese kleinen Rosinen meines Lebens irgendwie rauszupicken und Nummern zu finden, die mich berührt haben und die trotzdem in die Liste passen.
Ja.
Also versuche mich da auch mannschaftsdienlich zu verhalten, dass man die Liste auch wirklich spielen kann. Und ich denke, wer hat das denn zusammengestellt? Lass uns einen Psychiater rufen.
Ja,
absolut. Und deshalb komme ich heute auf eine sehr, auf die ist keiner gekommen von euch bisher. Und die Nummer habe ich damals rauf und runter gehört, weil ich das Album auch rauf und runter gehört habe. Und das ist von Frank Zappa.
Ah.
Von dem Album Shake Your Booty. Ja.
Ja.
Und zwar als so Persiflage eben Shake, wie Scheich geschrieben, wie man eben Shake Mike oder Shake Abdullah von Abdullahshausen schreibt.
Richtig.
Shake Your Booty, da ist sogar Bobby Brown drauf, aber meine Lieblingsnummer ist Baby Snakes.
Baby Snakes.
Baby Snakes.
Aber weißt du,
der Soundtrack weißt du, aus dem gleichnamigen Film, weil es gab auch einen Film, der Baby Snakes hieß, der ist 83 erschienen und das waren die Aufnahmen von Konzerten im Palladium in New York.
Okay.
Das wurde 77 schon aufgezeichnet. Ja, und das Lustige bei dem Song ist, also der Song klingt unfassbar, da hört man schon mal raus, wie akribisch damals Zappa schon produziert hat. Und das Lustige bei dem Song ist, der beschreibt die fiktiven, latent homoerotischen Gefühle, die Schlagzeuger Terry Bozzio beim Anblick einer Promotionsfotografie des Leadsängers der Band Angel, Punky Meadows, empfunden hat.
Okay, sehr, sehr lustig. Aber du weißt schon, dass Shake Your Booty natürlich nur eine verbale Verballhornung ist.
Ja, ja, meine ich ja.
Auf Shake Your Body.
Genau, genau. Und aber deswegen, er soll eigentlich Shake Your Body heißen, aber eben wie Scheich Your Booty geschrieben. Ne?
Shake Your Booty.
Ja.
Shake Your Booty.
Ja, ich meine, Zappa hat eher auf alles geschissen und Baby Snakes war ja sogar noch ein Seitenhieb auf die eigene Plattenfirma, weil die Nummer auf keinen Fall auf dem Album haben wollen.
Du hast die Option Zappa schon mal gezogen, du ziehst sie jetzt zum zweiten Mal. Bei Zappa werde ich kein Veto einlegen. Nein, 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 denn ja, Zappa war unbequem.
Man muss mit dem Wort vorsichtig sein, aber er war wirklich ein Genie.
Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, ein Freund von mir, Thorsten Schütte, der hat mit ihm Zivildienst gemacht, also der hat nicht mit ihm, sondern er hat mit mir Zivildienst gemacht und hat einen Zappa-Film gedreht, der heißt Eat That Question.
Ja.
Und der ganze Film besteht nur aus Interview-Schnipseln.
Ja.
Das sozusagen Zappas Karriere anhand von Interviews beleuchtet wird.
Geil.
Und er hat dafür mit der Zappa-Witwe zusammengearbeitet und kannst du dir vorstellen, was für ein Hardcore-Projekt das war.
Oh, denn die lässt ja nichts zu, ne?
Ja, die Zappa-Nachfahren sind sehr übellaunig und Leute, wenn ihr Zappa liebt, schaut euch den Film von meinem guten alten Freund Thorsten Schütte an, Eat That Question. Und ich habe diesen Film gesehen und am Ende musste ich heulen, weil ein sehr schwer kranker Zappa wurde nochmal interviewt von so einer typischen Morning-Show-Journalistin.
Ja.
Und wird so gefragt, Herr Zappa, wie soll man Sie beschreiben? Rockstar, Intellektueller, Genie. Und er guckt sie einfach nur an und ist schon relativ schwach und schnaubt einmal und sagt so, Rockstar. Ridiculous. Und sagt dann noch zu dem anderen was und sagt dann bei Genius maybe.
Okay. Ja, Zappa wäre jetzt im Dezember 80 geworden.
Ja, und das hat mich so angerührt, wie dieser Mann eigentlich krank sagt und trotzdem so beinehrlich da ist und sagt so, Rockstar, wie ridiculous. Und dann nochmal erklärt, worum es ihm geht. Und das hat mich richtig berührt. Toller Film.
Ja, und das hat aber Joe Jackson auch schon mal gesagt. Er wurde, ich glaube, im Rolling Stone als hässlichster Rockstar beschrieben. Und im Interview hat er sich drüber beschwert, hat gesagt, ich bin kein Rockstar.
Das gefällt mir. Ah, Joe Jackson.
Aber Till, bitte tu mir den Gefallen. Hör noch mal einmal in diese, die Nummer ist sehr kurz, Baby Snakes rein. Das klingt so außergewöhnlich. Das
ja, mache ich
Hammer.
Auf jeden Fall. Mache ich auf jeden Fall. Mein Bruder hatte die Platte auch damals. Ich bin heute in einer Mission unterwegs bei unseren Songs. Und zwar, mir geht's heute um die Kings.
Ach.
Und ich muss einfach mal sagen, wir reden immer bei diesen Superkombos, dem britischen Super. Wir reden immer über Zeppelin, über The Who, über die Beatles, über die Stones, über
die Purple.
Tattoo, Tattoo, Tattoo. Aber weißt du was? Die Kings. Die Kings, die werden so oft vergessen und das ist nicht richtig, denn Ray Davies von den Kings ist meiner Ansicht nach einer der besten Songschreiber der Welt. Punkt.
Und welchen Song hast du uns heute mitgebracht?
Ja, mich ärgert das immer. Hör dir mal so einen Song an wie You Really Got Me. Praktisch für mich einer der ersten Heavy-Metal-Songs. Das dengelt, das bangelt, das hat einen Sound. Ich klinge schon wie Stoiber, ne?
Rivaldo!
Das dengelt, das bangelt, das hat einen Sound.
Witzi, am Hauptbahnhof.
Wenn Sie You Really Got Me in 10 Minuten hören, dann kann ich Ihnen sagen, dann werden Sie Rock'n'Roll neu definieren. Dann werden Sie sagen, das sind nicht die Rolling Zeppelin. Das ist nicht, das sind nicht Paul Emzege, Jean Lennon, sondern das sind die Kings, meine Damen und Herren. Das ist zwar richtig, aber nicht ganz richtig.
Sehr gut.
Ich sag's einfach nur, ich liebe die Kings. Ray ja. Davies ist ein fucking Genius und ich wähle eine Nummer ganz bewusst und zwar Sunny Afternoon und das ist ein Song, der zum Beispiel Paperback Writer von der Nummer 1 gekickt hat damals in den englischen Charts.
Oha.
Und es geht eben darum, in Sunny Afternoon geht's darum, Lazing on a Sunny Afternoon in the Summertime, aber es geht nicht um die Summertime, sondern es geht um einen Typen, dem der Staat die ganze Kohle wegnimmt. Der Taxmann hat, der Steuerfahnder hat seine Yacht geplündert. Nichts bleibt ihm mehr. Und er hat das so ein bisschen aus der Snob-Ecke geschrieben.
Ja.
Ne?
Ja.
Ja, ich finde die Nummer einfach musikalisch brillant. Schon dieses Runtergehen. Dün, 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 dün. The Taxman. Super Nummer. Kings. Sunny Afternoon. Ach,
ja.
Mann, zum Schluss sind wir ja nochmal richtig in Rage gekommen.
Sind wir nochmal. Genau. Haben wir nochmal Puls gekriegt.
So, du kleiner Motherfucker. Was machst du jetzt gleich?
Bei uns gibt's heute mal Dorade wieder.
Dorade!
Ja.
Ich hab noch eine frische Dorade da, genau, Dorade genau. Da, Dorade da. Ich hab noch eine frische Dorade da, Dorade da, 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 da.
Das Schlimme ist, man kann keine Dorade mehr kaufen auf dem Markt. Ich war eben noch auf dem Isemarkt, ohne an Rolf zu denken.
Ja.
Was wirst du heute kredenzen?
Ich werde jetzt ein wunderbares Stück Käsekuchen essen. Aber nicht, also nur zur Hälfte, weil ich habe hier auch noch einen Topf Milchreis. Gestern wurde Milchreis gekocht. Den werde ich mit einem Löffel Erdbeermarmelade veredeln. Also das heißt, ich werde jetzt süß was schnabulieren und ein Tässchen Kaffee dazu trinken.
Aha, ja, das gönne ich mir dann gleich auch mal. Ja.
Ja.
Also, mach's so. Gut, old motherfucker. Ja.
Du alter Pimmelsager.
In welchem Zusammenhang hatten wir noch Pimmel?
Pimmel wie ein Pony, hast du natürlich gesagt. Ja. Und jetzt habe ich es auch schon zweimal gesagt, du steckst mich nur an mit diesem ganzen Dirty Talk.
Ja, ich bin als Street.
Echt, ich habe gerade, Motherfucker, ich habe gerade eine unheimliche Sehnsucht nach dir. Ich komme die Tage rüber.
Ja, hier halt steht fest. Alles bereit für sämtliche Dummheiten, die man so begehen kann. Ja?
Wunderbar. Dann Küsschen und Schüsschen.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.